Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Wir freuen uns, heute Achim Albrecht hier in der Sendung zu haben. Er ist der Autor des Thrillers Die Kümmerer. Es ist das vierte Mal, dass wir einen Roman aus der zehnteiligen Serie rund um die schöne Bücherbibliothek vorstellen. Bis Jahresende hören Sie jeweils am dritten Sonntag im Monat daraus eine Buchvorstellung. Als erstes hören wir einen Ausschnitt aus Die Kümmerer.
Scheinwerfer schneiden die Nacht in Streifen. Ein kalter Wind weht kleine Grüppchen Fußgänger auf einen unförmigen Quader zu, dessen Eingang grell erleuchtet ist. Ein gefräßiger kleiner Eingang für ein monströses Gebilde. Die Stadt pulsiert im Hintergrund, sie blinkt ihren üblichen Rhythmus. Niemand dreht sich nach ihr um. Die jungen Menschen sind gekommen, um ihr zu entfliehen. Sie ballen sich kurz vor dem gefräßigen Eingang, fädeln sich auf und verschwinden hinter dem Vorhang aus Licht und hämmerndem Beat. Weit draußen auf abgewetztem Asphalt ersterben die Motoren und spucken neue Menschentrauben aus. Die Männer mit ihren 3-Tage-Bärten und dem gegelten Haar ähneln sich. Tattoos kriechen aus Kaschmirpullovern, darüber wattierte Jacken gegen den Frost. Die Frauen stöckeln in einem Hauch aus nichts. Sie haben gelernt, ihre Ware anzubieten. So geht das Spiel. High Heels, Push-Up-BHs, maskenhaftes Make-up und Glitzerfetzen. Die Frauen frieren nicht. Frieren ist uncool. Vor dem gesichtslosen Bunker eine Absperrkordel. Daneben 2 dreieckige Kanten Menschenfleisch mit ausdruckslosen Gesichtern. Ab und zu einige Worte, ein Winken, ein rascher sterbender Scherz und mädchenhaftes Kichern. Die herantröpfelnden Besucher kommen zu einem Halt. Routiniert sortieren die Hände der Türsteher die Besucher, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ihr Urteil erregt Unmut, kurzes Gedränge, ab und an ein Fluch. Aber die Autorität der Türsteher ist überwältigend, ihr Urteil unabänderlich, Aufbegehren zwecklos. Die Warteschlange wächst, langsam geht es vorwärts, jede Zurückweisung eine Blamage. Eilig suchen die Zurückgewiesenen das Dunkel, verstecken sich darin. Sie werden es wieder versuchen. Die Diskothek ist die angesagteste der Stadt. Er heißt Ernst und sein Name ist Programm. Ernst, deutscher, aufrechter Bürger, Rentner. In dieser Reihenfolge. Ernst hat einen roten Faden in seiner Biografie. Ordnung. Ordnung entsteht durch Disziplin. Ordnung und Disziplin sind die Zutaten für Ordentlichkeit. Soweit die Rezeptur. Als Ernst noch Busfahrer war, orientierte er sich nach Fahrplänen. 5 Minuten vom Bahnhof bis zur Kampfstraße, 30 Sekunden Standzeit. Dann weiter über den Ring bis zum Theater. Grauer Polunder über hellblauem Hemd, dunkelblaue Stoffhose und Schuhe mit Krebssohle, damit man nicht vom Pedal rutscht. Augen auf die Straße gerichtet, ein knappes Nicken für die Fahrgäste, in regelmäßigen Abständen ein prüfender Blick in den Fahrgastraum, Ansage über das Mikrofon, wenn nötig. Bitte nach hinten aufschließen, keine Kinderwagen in den Gängen. Routine. In seinem gesamten Berufsleben hatte Ernst niemals eine längere Verspätung als 58 Sekunden. Darauf war er stolz. Pflichterfüllung. Eine deutsche Tugend. Pünktlichkeit und Ordnung. Ein Nachwuchspolitiker hatte bei einer Podiumsdiskussion vor den Gemeindewahlen über die Sekundärtugenden Pünktlichkeit und Ordnung gespottet. Spießig und miefig hatte er sie genannt und dafür Kreativität und Toleranz angepriesen. In Ernst war wieder diese Wut aufgestiegen, die ihn die Fäuste ballen ließ. Ein gelackter Schnösel mit langen Haaren, der eine Parole ins Mikrofon seufzte, die Deutschland über kurz oder lang zum Einsturz bringen würde. In Ernst kochte es. Er begann seinen Kreuzzug. Zuerst traf es die Falschparker. Reifen auf dem Bürgersteig, Parken außerhalb der Markierung, Parkscheiben nicht korrekt eingestellt, hunderte, ja tausende Verstöße, Ordnungswidrigkeiten, die sich summierten. Ernst durchkämmte immer größere Reviere der Stadt. Seine Reviere. Er fotografierte, dokumentierte, brachte zur Anzeige. Alles tadellos, alles mit Paragraphen unterlegt. Ernst wusste, dass er der Stadt einen riesen Batzen Geld einbrachte. Geld, das die Stadt gut gebrauchen konnte. Bald war Ernst ein wichtiger Ordnungsfaktor in der Kommune. Ein untersetzter Mann mit grauer Schiebermütze, karierten Hemden und Korthosen mit weitem Schlag. Dazu knöchelhohe Stiefel mit Reißverschluss. Ernst besaß von allen Kleidungsstücken 12 identische Stücke und einen ausreichenden Vorrat an Feinripp-Unterwäsche und Socken im Dutzendpack. Modebewusstsein ging ihm ab. Ernst war Pragmatiker und er hatte einen Auftrag, die Bewahrung der Ordnung. Leute begannen, mit Fingern auf ihn zu zeigen und ihm Dinge hinterherzurufen. Ernst störte sich nicht daran, im Gegenteil, es befeuerte ihn. Ein Mann hielt ihn auf und fragte ihn in erregtem Ton, ob er nichts Besseres zu tun habe, als seine Mitbürger zu terrorisieren. Ernst zeigte ihn wegen Parkzeitüberschreitung und Nötigung an. Auch andere zeigte er an. Eine Woge der Empörung schwappte durch die Stadt und Ernst schwamm auf der Woge, schwamm wie ein Freiheitskämpfer, die Fackel der Ordnung in seiner Hand. Die Presse und das Lokalfernsehen waren auf ihn aufmerksam geworden. Sie nannten ihn Knöllchen Ernst und Rentnerkopp. Ernst fühlte sich geschmeichelt. Er hatte auf eine eigene Familie und persönliche Vergnügen verzichtet, um Ordnung zu schaffen. Ja, das tat er. Tat es für das Volksganze. Schonte sich nicht. Dann versuchte man, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, nur weil er die Besatzung eines Rettungshubschraubers zur Anzeige gebracht hatte. Der Rettungsdienst hatte bei seinem Einsatz in der Innenstadt gegen diverse Verkehrsregeln verstoßen. Dazu zählten das Landen auf einer befahrenen Kreuzung, obwohl kein Hubschrauberlandebereich ausgewiesen war, und das Verweilen im fließenden Verkehr zu Reanimationsmaßnahmen. Klare Verstöße in den Augen von Ernst. Beweise für seine querulatorischen Anwandlungen und seine Unzurechnungsfähigkeit für die Behörden. Ernst verstand die Welt nicht mehr. Dann kam das Impfen.
Und nun wollen wir natürlich auch den Autor hinter der Geschichte kennenlernen. Hallo Achim.
Hallo Heike.
Ich habe jetzt deinen Thriller gelesen und der Protagonist Henry kümmert sich ja um ganz viele Dinge und hat auch noch viele Kollegen. Zuerst dachte ich, es ging um eine Entführung. Und dann stellte ich fest, es geht auch um Fake News, um Bitcoins und ja auch um Politik. Wo wünschst du dir eigentlich einen Kümmerer, dass der sich am nötigsten drum kümmert?
Ich persönlich würde mir einen Kümmerer wünschen, der sich um die drängenden Probleme der Zeit kümmert und die Gesellschaft wieder enger zueinander bringt durch seine Aktion. Das wäre eine Wunschvorstellung. Ganz anders als in meinem Buch.
Okay, da hatte ich jetzt gedacht, so Internetkriminalität, da geht es ja auch drum. Es richtet ja einen wahnsinnigen Schaden an. Bist du eigentlich schon mal selber Opfer gewesen?
Versuchsweise, ja, im Versuchsstadium. Also ich bin auch schon angerufen worden mit Schockanrufen, Drohanrufen oder irgendwelchen Sachen, die angeblich eine sofortige Aktion benötigen würden. Und wenn man da nicht die Nerven verliert, dann drückt man die Leute weg. Aber ich kann das durchaus verstehen, dass es Leute gibt, die auf solche Anrufe hereinfallen.
Genau, und dann hattest du deine Trillerpfeife daneben liegen und hast ihm dann die Ohren, ja, einen Knallschaden zugefügt?
Nein, ich hab gesagt, das ist mir zum Glück noch eingefallen, und da rufen sie ausgerechnet einen Oberstaatsanwalt an und dann hat er aufgelegt.
Das ist perfekt, ja. Gut, in deinem Thriller geht es auch um Flüchtlingspolitik. An welcher Stelle denkst du denn, müsste man eingreifen, damit dieses kriminelle Geschäft eben nicht mehr umsetzbar ist?
Ich glaube, man muss die Länder dort unterstützen, wo die Flüchtlinge herkommen. Das wäre das Wichtigste. Aber ich habe natürlich auch kein Patentrezept. Das muss der Anreiz genommen werden, durch falsche Versprechungen sich in die Migration zu begeben, haufenweise.
Ich denke auch Informationen, ne? Damit die Leute halt das gleich erkennen, oder?
Information und natürlich auch materielle Unterstützung. Ne? Die müssen also in die Lage versetzt werden, dort leben zu können und damit dort leben zu wollen, wo sie herkommen.
Genau, du bist ja jetzt auch in der Welt schon ein bisschen rumgekommen, wenn man dich mal so recherchiert. Wo fandst du denn, dass es also eigentlich von der Landschaft her am schönsten ist, aber eigentlich keine guten Bedingungen? Gibt es sowas?
Das gibt es. Ich war vor den ganzen Aufständen, Verwicklungen und dem sogenannten arabischen Frühling in Damaskus gewesen und dann auch bis zum Libanon gefahren. Das war wunderschön dort, das muss ich sagen. Und jetzt ist das wahrscheinlich alles mehr oder weniger zerstört. Aber es war eine landschaftlich wunderbare Gegend und die Menschen waren extrem gastfreundlich.
Okay, was auch gefährlich sein kann, sind natürlich Erbstreitigkeiten, ne? Und als Jurist muss man dir ja jetzt nicht erklären, halt derjenige, der erbt, empfindet den Nachlass ja eher als negativ, wenn er den teilen muss. Wie kann man zum Beispiel die Quelle, also der erbt halt, zu einer anderen Entscheidung bewegen?
Naja, ich glaube, eine typisch menschliche Eigenschaft ist Gier. Und Gier ist immer ein schlechter Ratgeber, auch für den, der gierig ist und der geerbt hat. Man müsste sehr viel früher ansetzen und in die Leute hinein implantieren, dass sie gerne freiwillig auch teilen und etwas für andere tun wollen. Das ist möglicherweise naiv gedacht, aber das wäre der Schlüssel, weil ansonsten Erbschaftsstreitigkeiten unter Verwandten, unter sehr engen Verwandten, ist die Hölle auf Rädern und kann sich über Jahre hinziehen.
Ja, und irgendwie auch weit verbreitet. Ne?
Absolut.
Ja, wir haben ja eben aus diesem Ausschnitt dann schon ein bisschen gehört über die Impfpflicht, über die Pandemie. Wie stehst du denn dazu? Brauchen wir da einen Kümmerer?
Wir haben ja einen Kümmerer und wir wollten auch diesen Kümmerer. Jetzt wollen wir ihn als Minister möglicherweise nicht mehr haben und vielleicht hat er sich auch überkümmert. Aber die Pandemie war auch eine Sondersituation und ehrlich gesagt wusste keiner von uns, wie man mit dieser Situation wirklich korrekt und effektiv umgehen soll. Ich habe die Impfpflicht nicht als störend empfunden, weil ich vom Grunde her kein Impfgegner bin. Aber ich kann das natürlich verstehen, dass Leute sehr skeptisch waren. Was mich ein bisschen gestört hat, sind die Leute, die dann so vollkommen außerirdische Gedanken hatten, wie Kontrolle durch die Regierung oder Außerirdische oder was auch immer passiert. Das ist ein Denken, das ich nicht nachvollziehen kann und das mir einfach zu weit geht.
Und kannst du dir vorstellen, zum Beispiel nochmal einen Roman zu schreiben über eben Verschwörungstheorien?
Absolut. Ich habe ja zweimal Stellen drin. Das ist eine Stelle, bleiben Sie gesund, das ist das 23. Kapitel und dann natürlich die Reichsverweserin. Da habe ich eben, ohne dass ich wusste, dass es irgendwann mal einen Prozess geben wird gegen Heinrich den 13. Prinz Reuß und seinen Spießgesellen in Deutschland. Das ist ja etwas, was tatsächlich fast im Einmaleins stattgefunden hat. Das ist ein wesentliches Anliegen im Buch. Also Verschwörungstheorien haben mich schon immer interessiert, weil sie so abseitig sind auch.
Ja, und manches kann man sich eben auch nicht ausdenken.
Und manches kann man sich ausdenken und würde denken, dass es niemals wahr wird, aber es wird wahr.
Genau. Ja, du bist ja nicht nur Autor, sondern eben auch Professor für Rechtswissenschaften und Gutachter. Hat dich dein Job eigentlich auch zu diesem Thriller mit inspiriert?
Ja, ein bisschen juristisches Grunddenken ist wahrscheinlich immer drin, obwohl ich natürlich nicht über Juristerei schreibe, aber vielleicht wird dort, wo Juristerei im weitesten Sinne berührt ist, mein Schreiben auch etwas prägnanter und präziser. Das kann schon sein.
Im Internet habe ich dazu nämlich dann auch noch einen Satz gefunden, denn ein guter Jurist kann nur der werden, der mit einem schlechten Gewissen Jurist ist.
So ist das.
Kannst du mir das mit dem schlechten Gewissen nochmal genauer erklären?
Naja, ich habe mich sehr viel mit der Historie der Juristerei beschäftigt, den Grundlagen der Juristerei. Und Juristen sind im schlechtesten Sinne Opportunisten. Sie wenden das Recht an, das es gibt. Und da haben viele Juristen eine Lektion aus der Zeit des Nationalsozialismus nicht gelernt, indem sie sagen, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Also dieser Unterschied zwischen Recht und Moral. Wenn Recht gesetzt ist, dann muss ich es anwenden, auch wenn es schlecht ist. Man hat immer eine Wahl. Und ich glaube, das ist etwas, was Juristen lernen müssen.
Und das ist dann das schlechte Gewissen, ja?
Das ist dann das schlechte Gewissen, ja.
Verstehe. Okay, und dann, wir möchten gar nicht so viel von deinem Buch verraten, was so jetzt noch drin vorkommt. Es hat ja nur 194 Seiten und es ist relativ schnell gelesen, aber es hält ja auch noch lange nach. Und deswegen würde ich jetzt lieber auf das Internationale übergehen. Es kommt da drin vor, diese Fremdenlegion, ne? Verlaufen im Dschungel. Was war denn eigentlich das Gefährlichste, was du selber auf Reisen erlebt hast?
Das Gefährlichste, was ich erlebt habe, ist mir in Tiflis passiert vor langen Jahren, als es einen Aufstand gab von Gamsa Kurdia, der auf Tiflis marschiert ist mit seinen Truppen. Man sagt, unterstützt durch die Russen. Bekannterweise dann ohne Abzeichen. Und dann war die Stadt eingekesselt, es ist geschossen worden. Du wusstest nicht, wer war. Du hast die Einschläge gesehen, du hast das Ploppen vom Gewehrfeuer gesehen. Und dann musstest du dich durch die Stadt schlagen und in Kellern verschanzen. Also da war ich einmal mittendrin gewesen. Und das war das Erschreckendste, was ich jemals erlebt habe.
Also wärst du eher Abenteurer oder wärst du lieber auf dem Kreuzfahrtschiff nach solchen Erlebnissen?
Ich wäre in meiner Wahrnehmung gerne ein Abenteurer und in der Realität wäre ich auf dem Kreuzfahrtschiff.
Ah, okay. Was würdest du denn eigentlich, du persönlich, an einen Kümmerer abgeben wollen aus deinem Leben?
Alles das, was mich beschwert, würde ich gerne abgeben. Und dazu braucht man auch Kümmerer. Das sind von lästigen Alltagspflichten bis hin zu sehr unangenehmen Gesprächen, bis hin zu der Bewältigung von bürokratischen Hürden. Das würde ich gerne an einen Kümmerer abgeben. Und manchmal würde ich auch gerne jemanden einen Kümmerer vorbeischicken, wenn er mich unglaublich aufgeregt hat. Werde ich natürlich nicht machen, aber das würde ich vielleicht machen wollen.
Ja, in deinem Buch hätten die es wahrscheinlich nicht vorher angekündigt, ne?
Wahrscheinlich nicht.
Du hast einen unheimlich kraftvollen Schreibstil. Wie lange feilst du denn eigentlich an deinen Sätzen, bis die so sitzen, sodass sie eben so kraftvoll sind?
Bei dem Kümmerer relativ lange, weil ich mache Schreibexperimente und die Kümmerer sind ein Schreibexperiment. Normalerweise schreibe ich gern in diesem barocken Stil ein 500-Seiten-Werk, das so klingt, als ob es im ausgehenden 19. Jahrhundert geschrieben worden sei, weil Sprache mir wichtig ist. Und ich habe hier versucht, kurz, prägnant, in kurzen Hauptsätzen zu schreiben. Das ist mir unglaublich schwer gefallen. etwas Aussagekräftiges zustande zu bringen, das trotzdem kurz und prägnant ist.
Und bei mir als Leser habe ich gedacht, der nimmt so eine kurzen Sätze, die müssen auch erstmal bei mir sich setzen, halt damit ich weiterlesen kann. Also es war gar nicht so, dass man das in eins durchlesen konnte. War das so gewollt, ja?
Das ist genauso gewollt, aber ich muss dazu sagen, bei meinen sehr langen und verschachtelten Sätzen ist das ganz genauso.
Okay. Ja, und wie müssen wir uns das denn überhaupt vorstellen, halt wie so ein Thriller wie Die Kümmerer entstehen?
Mit einer Grundidee. Also ich habe eine Grundidee, um wen es denn gehen könnte und wie der dann clandestin in Verkleidung oder mit Scharaden auftritt, alleine oder mit noch jemandem zusammen. Und dann entwickelt sich die Geschichte beim Schreiben. Also es ist tatsächlich so, dass meine Geschichten sich selbst schreiben und manchmal schreiben sie sich vom Fortgang einer Geschichte völlig anders, als ich mir das hätte vorstellen können. Ich mache also nicht ein Skript und halte mich an das Skript und entwickle das, sondern ich falle in die Geschichte rein oder die Geschichte fällt über mich her und dann schreibe ich. An einem Tag sehr fließend, an einem anderen Tag mühsam und ich klopp das dann wieder in die Tonne. Also das ist je nach Tagesform.
Okay, und der Hamster Henry, war der eigentlich die Idee oder ist der dann einfach so, hat der sich entwickelt?
Das ist der Running Gag.
Ja, genau.
Der Hamster ist der Running Gag und nachher vermehrt er sich natürlich, hat auch Familie und es ist die einzige, ich sage es jetzt bewusst falsch, Bezugsperson unseres Kümmerers, der ja lange, lange alleine war und aus gutem Grund auch alleine ist und keine Kontakte pflegt. Also vertraut er sich dem Hamster an. Der Hamster stellt keine weiteren Forderungen an ihn, aber der Hamster ist der Adressat der ganzen Liebe, die der Kümmerer geben kann.
Genau, und ich fand auch, er ist ein Sympathieträger, ne?
Absolut, ja.
Arbeitest du gerade an einem neuen Projekt?
Ja, aber nicht literarisch, sondern mehr im Sinne von Fachbüchern oder Kommentaren. Ich habe ein fertiges Manuskript hier liegen, das wird demnächst kommen. Das heißt, Die Anderen, das ist was ganz Verrücktes. Da werden wir uns sicher noch mal sprechen, denke ich. Das ist ein Jugend-Heimat-Cowboy-Alien-Roman von außerirdischen Insekten. Das klingt jetzt so, als müsste ich gleich in ärztliche Behandlung, ist aber nicht so. Wenn du das liest, dann wird dir das völlig normal vorkommen. Und das kommt dann, wie ich gerade gehört habe, zur Frankfurter Buchmesse.
Okay, also irgendein Verlag hat das in seine Schublade einsortieren können.
Jawohl. Und dann werde ich versuchen, ein Alterswerk zu schreiben, wie Robert Musil. Aber ich werde es anders als Robert Musil zu Ende schreiben. Mindestens 1600 Seiten. Also ich habe so 5 Jahre angesetzt. Ein weltumspannender Familienroman, unter dem tue ich es nicht in aller Bescheidenheit.
Okay, 1600 Seiten, du weißt, dass Papier knapp ist, oder?
Ja, wir laden das dann auf die Kindles dieser Erde.
Okay, das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du uns so einen wahnsinnig tollen Einblick gegeben hast. Und wir müssen jetzt auch wirklich zum Ende kommen, auch wenn ich jetzt noch stundenlang weiter plaudern könnte. Vielen Dank, dass du dir heute für die Sendung Zeit genommen hast.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Liebe Zuhörer, das war ein Gespräch mit Achim Albrecht über seinen Roman Die Kümmerer. Mein Name ist Heike Stepprath und ich stelle Ihnen in diesem Jahr jeweils am 3. Sonntag im Monat einen Titel aus der Edition Schöne Bücher vor. Die Folgen finden Sie auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com. Klicken Sie mal rein.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.